Ja, guten Morgen von meiner Seite, liebe Gemeinde, Gäste, Freunde. Also, ein kurzer Gruß noch vom Johannes. Der ist heute Morgen, hat er geschrieben, 9 Uhr, gut angekommen, alles okay. Okay, kommen wir zur Predigt. Heute soll es um Lot gehen. Im Lot, alles im Lot. Ein Lot ist ein Gewicht, das an einer Schnur hängt und das, wenn es sich ausgepaumelt hat oder ausgependelt hat, kann man dort die senkrechte ausrichten. Das hat man früher für Wände gebraucht, ja, für Fliesenfuge. Kann man dann feststellen, ob das dann gerade eingebaut ist oder nicht. Aber das ist ein altes Messinstrument. Heutzutage nimmt man eine Wasserwaage oder einen Laser. Okay. Alles im Lot. Dieser Ausdruck, diese Sprachwendung ist noch aktuell in unserem Sprachgebrauch. Das will ausdrücken, dass alles senkrecht ist, alles gerade ist, dass in unserem Leben alles okay ist. In unserer Predigt heute soll es auch um alles im Lot gehen. Es geht um Abraham, der wo zurückkommt von Ägypten. Nach seinem eigenen Weg, seinem Weg des Unglaubens, suchte der dort damals in Ägypten Nahrung, Hilfe. Dabei hat er durch seine Halblüge, Menschenfurcht, die Sarah in den Harem vom Pharao gebracht. Nur durch das Eingreifen Gottes, weil er eine Plage sandte, konnte der Pharao sich oder hat sich der Pharao an der Sarai nicht versündigt. Beschämt musste sich Abraham fragen lassen vom Pharao, warum hast du mir das angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass es deine Frau ist? Warum hast du gesagt, dass es deine Schwester ist? So musste er beschämt zurückgehen. Lesen wir jetzt in unserem Text. Heute lesen wir 1. Mose Kapitel 13. 1. Mose Kapitel 13 Abvers. Und Abram zog mit seiner Frau, mit allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abram war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her bis nach Bet-El, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte. Zwischen Bet-El und Ai, an die Stätte des Altars, dem er dort zuerst errichtet hatte. Und Abram rief dort den Namen des Herrn an. Jetzt kommen wir zu unserer Karte. Hier ist das Tote Meer, damals die Jordanaue, östlich heute Jordanien, nordöstlich Syrien, Libanon, dann hier das Mittelmeer im Westen, da unter Ägypten und dann kommt er von Ägypten rauf durch den Negev. Negev ist eine Wüste, heißt Süden, bezeichnet also diese Wüste im Süden und kommt da nach
Bethel, Ai, und dort schlägt er sein Zelt wieder auf. Okay?
Das geografisch geordnet. Er kommt nach seinem Versagen dorthin zurück, an die Stelle, wo er Gott einst angebetet hat. Dort, wo er den ersten Schritt in die falsche Richtung gemacht hat, nämlich nach Ägypten. Und dort sucht er wieder die Nähe Gottes, ruft den Namen des Herrn an. Was wird er Gott gesagt haben? Er hat seinen Unglauben bekannt, sein Versagen, um Vergebung gebeten, aber auch um Heilung für seine Ehe mit der Sarai. Warum passiert Abraham so etwas? Abraham, warum versagt der Vater des Glaubens? Warum hat es Gott zugelassen? Hat es Gott nicht verhindern können? In Lukas 22 betet Jesus für Petrus, aber nicht, dass er vor der Versuchung bewahrt bliebe, auch nicht, dass er nicht versagen würde. Lesen wir ab Vers 31, Lukas 22, ab 31. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du einst gekehrt bist, so stärke deine Brüder. Jesus betet, dass sein Glaube nicht aufhört. Er betet nicht. Also das Versagen und die Versuchung bleibt unbenannt, unerwähnt. Jetzt aber, warum Versagen und Versuchung? Ich bin der Meinung, dass wir erkennen, wer wir sind. Und glauben, was Gott gesagt hat. Wir glauben so wenig. Römer 3, ab Vers 10. Wir meinen immer noch, ein guter Kern ist in uns. Lesen wir Römer 3, ab Vers 10. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab und ihre Zungen betrügen, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnet ihre Bahn. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Abraham musste erkennen, dass er nicht gerecht ist, dass er unverständig ist, dass er nicht nach Gott fragt, dass er abgewichen ist, dass er nichts taugt, dass er mit seinen Lippen den Pharao betrog, dass er über seine Ehe Verwüstung und Elend brachte, keinen Frieden, dass er Gott nicht vor Augen hatte, sondern die Menschen fürchtete. Auch Petrus musste erfahren, trotz großer Worte, dass er Jesus dreimal verleugnete. Auch Paulus wusste, wer er ist. In Römer 7, ab Vers 18 schreibt er, denn ich weiß, dass in mir, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar in mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt nicht. Denn ich tue nicht das Gute, was ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Nach unserer Bekehrung, nach der Wiedergeburt, nach der Versiegelung des Heiligen Geistes, sind wir immer noch fähig zu jeder Sünde, wenn wir nach unserem Fleisch handeln. Und die Sünde gebiert wieder Sünde. Wie bei David, erst war er lau, dann wollte er nicht mehr in den Krieg ziehen, dann die Augenlust, dann der Ehebruch, danach der Vertuschungsversuch und dann der Mord an seinen eigenen treuen Kämpfer. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Er selbst versucht auch niemanden, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Wir müssen immer wieder erkennen, was in unserem Fleisch wohnt. In unserem Inneren, dass wir nicht nur Vergebung brauchen, sondern auch Errettung von unserem eigenen Wesen, von unserem eigenen Ich. Unser Stolz, unser Selbstvertrauen, unsere eigene Selbstgerechtigkeit müssen zerbrochen werden. Dass wir nicht mehr an uns selbst glauben, nicht mehr selbst etwas von uns erwarten, sondern nur noch auf Gott hoffen und auf ihn vertrauen. Ich brauche dich alle Zeit. Jesus, ich brauche dich, ich muss dich immer wieder haben. Dieser Liedvers soll in uns Wirklichkeit werden. Wir brauchen die Verbindung zum Vater, den Blick zum Herrn Jesus. Wir brauchen die Kraft und die Verbindung des Heiligen Geistes. Gott will, dass wir Versager immer wieder zu ihm kommen, uns reinigen lassen, aber auch die Kraft in Anspruch nehmen, in seinem Geist der Sünde gestorben sind, dass die Sünde uns nicht mehr interessiert. Unwissende, Zweifelnde, Irrende, Schwache, Versager kann Gott helfen. Doch den Stolzen, Hochmütigen, Widerspenstigen, sturen Rebellen, die warnt er eine Zeit lang. Dann lässt er sie machen. Lässt er sie in ihr eigenes Gericht laufen oder er richtet sie später. Wie ein Pharao bei Mose oder wie Judas, der Sohn des Verderbens. In der Sprüche steht, ein Mann, der allen Warnungen trotzt, geht plötzlich unheilbar zugrunde. Unser Tiefpunkt muss nicht der Endpunkt bleiben, sondern der Wendepunkt zu Gott. Umkehren wie ein David im Psalm 51. Umkehren zu Gott. Psalm 51, Abvers 2. Entschuldigung, Psalm 51 natürlich, Abvers 2. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war: O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit, Wasche mich völlig rein nach deiner von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Schuld hat mich meine Mutter empfangen. Vers 12 weiter. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. 18 weiter. Denn an Schlachtopfer hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, o Gott, nicht verachten. Umkehren wie das Volk Israel bei Josua nach der Niederlage bei Ai. Umkehren zu Acham, dem gestohlenen Mantel, zum Silber und Gold. Das Gebannte aus ihrer Mitte tun und ihn steinigen. Umkehren wie ein Zachäus in Lukas 19. Lukas 19, Abvers 8. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Umkehren wie Petrus nach seiner dreimaligen Verleugnung. Umkehren, auch wir sollen immer wieder umkehren zu unserem Gott. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Umkehren wie ein Abraham, nach seinem Versagen wieder alles ins Lot bringen. Jetzt mal weiter in unserem Text in 1. Mose 13. Aber Lot, der mit Abram ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. Und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Pheresiter in dem Land. Es gibt noch einen weiteren Punkt, den Abraham in seinem Leben in Ordnung bringen muss, zurechtkommen muss, ins Lot bringen muss. Er muss weit zurück in die Vergangenheit, ganz an den Anfang seiner Berufung. Das Versagen in der Vergangenheit holt Abraham wieder ein. Es mag eine menschliche, ja, Schwäche gewesen sein, ein menschlicher Kompromiss, ein menschlicher Joker, diesen Lot bei sich zu behalten als Erbsohn. Doch alle Anweisungen Gottes sind nicht willkürlich, sind nicht bedeutungslos, sondern wenn Gott uns was sagt, dann hat es einen tieferen Sinn. Seine Worte sind Leben. Und wenn wir seine Anweisungen nicht befolgen, dann krankt es irgendwann, früher oder später in unserem Leben. Psalm 119, Vers 71. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Vers 80. Mein Herz soll sich redlich an deine Anweisungen halten, damit ich nicht zu Schanden werde. Vers 155. Das Heil ist fern von den Gottlosen, denn sie fragen nicht nach deinen Anweisungen. Dann ist nicht alles im Lot. Dann ist nicht alles okay. Doch nach dem Versagen in Ägypten war Abraham bereit, auf Gott zu hören, bereit, die Anweisungen Gottes zu hören und umzukrähen. Lesen wir in Vers 8 weiter. Da sprach Abraham zu Lot: Es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Hey Abraham, was machst du da? Du hast doch alle Rechte, alle Möglichkeiten in deiner Hand. Du bist der Ältere, du bist der Onkel. Du hast bist am längeren Hebel, hast mehr Besitz, mehr Hirten, mehr Schafe, mehr Macht. Schieb den Lot doch beiseite. Und Gott hat dir alle Verheißungen gegeben, alles ist auf deiner Seite. Doch Abraham stellt sich mit Lot auf einer Ebene. Und dann verhandelt er aber nicht auf dieser Ebene, sondern gibt noch ihm den Vorrang zu wählen. Kommen wir zurück zur Karte. Hier Bethel Ai, dann schau jetzt in diese Richtung, da sagt er, wenn gehst du rechts, dann gehe ich links, gehe ich links, dann tue ich rechts. So, das schlägt Abraham dem Lot vor. Alles okay. Alles in Ordnung, alles im Lot. Nach seinem Versagen hat Abraham gelernt, nicht mehr auf sich zu vertrauen, nicht mehr sich selber zu führen, sondern sich von Gott führen zu lassen. Abraham verharmlost das Problem aber auch nicht und sagt beschönigt, sondern nein, die Beziehung ist zerrüttet. Er nennt den Streit bei Namen. Es ist kein Raum für uns beide. Er sucht mit Gott eine Lösung. Er bittet um Trennung. Er lebt, Hebräer 12, Vers 14, jagt nach dem Frieden mit jedermann. Er wird mit Gott zum sanftmütigen Friedensstifter. Woher kommen Streitigkeiten und Kämpfe unter euch? Streit unter Brüdern und Schwestern, schreit unter Christen. Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? So fragt Jakobus in Kapitel 4 in seinem Brief. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen sind nach Galater 5 unter anderem Werke des Fleisches. Schreit unter Brüdern, hat Paulus auch gehört in Korinth. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Wie gehen wir mit Streit um? Die Heiligen mit dem Unheiligen. Wie begegnen wir dem Ungöttlichen göttlich? Was machst du, wenn dein Bruder immer das größere, bessere Stück nimmt, sei es beim Kuchen oder bei der Erbschaft. Was machst du, wenn deine Mitbewohnerin plötzlich sagt, das lebendige Kind gehört ihr und dir gehört das Tote? Was machst du, wenn es noch nicht zu beweisen ist mit einer DNA-Probe? Was geht in dir vor? Hass, Rache, Enttäuschung, Frust, Ablehnung, Rückzug. So wie du mir, so ich dir. Es ist nichts mehr im Lot. Wenn wir diesen Teufelskreis nicht durchbrechen, gibt's Mord und Totschlag, einen Brudermord. Nur auf den Blick auf Jesus. In der Kraft des Heiligen Geistes kannst du diesen Zug stoppen. Kannst du den Konflikt Gott abgeben, der versprochen hat, mein ist die Rache, ich will vergelten. Ihn bitte, dass er ein salomonisches Urteil spricht. Dass durch sein Handeln die Wahrheit ans Licht kommt, seine Gerechtigkeit geschieht. Wie bei Salomo und bei den beiden Huren. Ja, die Beziehung ist kaputt, belastet. Wie leben wir weiter mit unseren Brüdern? Piep, piep, wir haben uns alle lieb. So einfach ist es nicht. Nur auf den Blick auf Jesus, in der Kraft des Heiligen Geistes, können wir lieben, wenn wir selber geliebt werden sind und geliebt werden. Jagt nach dem Frieden mit jedermann. Immer wieder schauen zu Jesus, immer wieder den guten Kampf kämpfen, sich bewusst sein, dass es ein geistlicher Kampf ist. Epheser 6, 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen geistliche Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Zurück zu Lot, Vers 10. Da erhob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hin, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten, so trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abram wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Hey Lot, was machst du da? Alles im Lot? Hast du nicht richtig zugehört? Hier oben, rechts oder links, nicht nach unten. Abram wollte Lot oben behalten. Doch Lot sah nach unten. Er suchte nicht, was droben ist, nicht das Göttliche, sondern unten die Welt, die nur wie das Paradies ist. Den augenblicklichen Vorteil. Dafür war er bereit, dem Bösen, dem Sündigen sich zu nähern. Er erlag der Versuchung, seinen Begierden, seiner Lust. Menschlich, wirtschaftlich, ein Glücksgriff. Göttlich, geistlich, ein Fehlgriff. Jetzt dürfen wir den Lot aber nicht abstempeln als Gottlosen. Wenn wir in 2. Petrus 2 nachher lesen, lesen wir, dass Lot kein Gottloser war, sondern ein im alttestamentlichen Sinne ein Gerechter. 2. Petrus Kapitel 2 ab Vers 6. Gott äscherte die Städte Sodom und Gomorra ein und verurteilte sie so zum Untergang, womit er sie, künftigen Gottlosen, zum warnenden Beispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, den Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichtes. Wie viel unnötige Gefahren, wie viel unnötige Schmerzen fügen wir uns selbst zu, wenn wir unseren Begierden, unseren Lust Raum lassen. 1. Timotheus 6, Abvers 8. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schändliche Begierde, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist ein Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viele Schmerzen verursacht. Wir müssen misstrauisch sein gegen uns selber, gegen unser eigenes Ich, gegen unser eigenes Fleisch. Wer leitet uns? Unser Ego oder der Heilige Geist? Nur wenn der Geist Gottes uns leitet, werden wir in den Frieden geleitet. Mit Gott, den Menschen und letztlich auch mit uns selber. Nur im Leben mit dem Geist Gottes sind wir Gesegnete wie Abraham. Zurück zu unserem Text, Vers 14. Der Herr aber sprach zu Abram, nachdem sich Lot von ihm gedrängt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schau von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir geben. Dir und deine Nachkommen geben auf ewiglich. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Mach dich auf, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Da brach Abram auf, kam und wohnte bei der Terebinte Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn ein Altar. Nachdem Abram mit Gott das Problem gelöst hatte mit Lot, lässt Gott ihn nach Norden schauen, nach Süden, nach Osten, nach Westen und sagt: Dir will ich alles Land geben. Ihm und seinen Nachkommen dieser Nachkomme, der noch nicht geboren war, dieser Nachkomme, diese Verheißung, Gott bestätigt diese Verheißung noch einmal. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Abraham bricht auf, nimmt das Land in Besitz, lebt in ihm, baut einen Altar, dankt für seine Vergebung, für die Kraft, das Frieden, die Kraft, den Frieden zu suchen, für das Land, für das Versprechen, für Nachkommen. Er betet Gott an. Gott gedenkt nicht mehr unserer Sünden. Er rechnet sie uns nicht mehr zu. Wir kennen und lieben die Stellen aus Jeremia 31, Hebräer 8 und 10. Hebräer 10, Abvers 16. Das ist der Bund, den ich mit ihnen, dem Haus Israel, schließen will, nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Inneres geben und sie in ihren Sinn schreiben. Sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit will ich nicht mehr gedenken. Doch wir sollen an unsere Sünden denken. Nicht vergessen, wer wir waren und wer wir sind. Psalm 103, Abvers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. 2. Petrus, Kapitel 1, Abvers 9. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Nach was lotest du dein Leben aus? Wo setzt du deine Richtschnur? Wohin schaust du? Oder schielst du noch? Möchtest du noch in der Welt etwas erreichen? Noch etwas in der Welt sein? Suchst du noch Reichtum, eigene Ehre? Lebst du noch nach deiner Lust, nach deiner Laune? Wenn wir Gott suchen und uns nach seinem Wort ausrichten, uns ihm hingeben, bereit sind, alles für ihn zu verlassen, dann gibt er uns Vielfaches zurück. Markus 10, ab 28. Da begann Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, es wird niemand, der Haus oder Bruder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um das Evangelium willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt und in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in den zukünftigen Weltzeiten ewiges Leben. Wir danken Gott, dass wir dem Psalmist einstimmen können. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Weg auf meinem Pfad. Ich möchte jetzt noch Raum geben zum Beten. Wer möchte, darf beten.
Ja, Jesus, danke dir, dass du Gott bist und dass du auch willst, dass unser Leben notrecht verläuft, dass alles im Reinen ist. Anderen Menschen. Danke dir, dass du uns nicht fallen lässt, sondern auch wenn unsere Wege krumm werden und schief, dass du uns dann wiederum zurückbringst. Danke, dass wir die vielen Beispiele in der Bibel sehen dürfen, wo du es ja so geführt hast. Und danke, dass du es auch mit unserem Leben so machst. Amen.
Amen. Danke, Herr Jesus, dass wir zu dir umkehren können, dass du uns gezogen hast, dass wir deine Gnade, dein Erbarmen erfahren haben. Danke, Herr Jesus, dass wir jetzt mit dir leben dürfen. Danke, dass du ein guter Herr bist und dass du uns in dir alles geschenkt hast. Herr, lass uns deine Gaben und Aufgaben nehmen und in ihnen leben. Gib uns wieder immer wieder Gnade, Tag für Tag aus dir zu leben und nicht aus uns. Uns dir hinzugeben und in deinem Frieden leben. Danke, dass du da bist, dass du uns immer wieder aufhilfst, immer wieder zurückbringst. Danke, dass wir in dir geborgen sind, dass du ein rechter Gott bist.